Hirschner hatte an diesem Abend im Le Coq Rouge auf Leas Gegenwart verzichtet. Seit einem Jahr war sie als seine Chauffeurin, Sekretärin, gelegentlich sogar Übersetzerin, wenn das Englisch seiner russischen Geschäftspartner nicht ausreichte, angestellt, und sie passte auf ihn auf. Das Wort Bodyguard hörte sie ebenso ungern wie Mädchen für alles. Sie war seine Frau für alles, fast alles. Schließlich war er 30 Jahre älter als sie und hatte Familie. Lea war sein Schutzengel. Oberst Gaddafi hatte weibliche Bodyguards, die es seit Jahrzehnten schafften, einen der meistgefährdeten Männer der Welt vor Attentaten zu schützen. Dabei handelte es sich um keine geringeren Organisationen als CIA und Mossad. Da sollte Lea wohl dazu imstande sein, ihm russische Konkurrenten vom Hals zu halten, die vor nichts zurückschreckten, wenn es darum ging, sich eines lästigen Widersachers zu entledigen. Lea war im Le Coq Rouge nicht dabei, weil Hirschner lieber mit Georges allein sein wollte. Es war immer wieder vorgekommen, dass Georges unvermittelt von den alten Zeiten zu erzählen begann. Von damals, als die ersten Tankwagen mit Flüssigzucker in einer Nacht- und Nebelaktion abgefertigt wurden, bis zum Schluss, wo manchmal, ohne dass eine Bestellung vorlag, 20.000 Liter Tanklaster auf den Hof rollten. Und nie blieb nur ein einziger Liter in einem der LKWs zurück. Gerard im blütenweißen Kochdress trat an den Tisch und fragte seinen besonderen Gast, ob alles seinen Wünschen entsprach.
»Bestens, wunderbar«,
antwortete der nicht angesprochene Georges. Gerard ignorierte das Kompliment.
»Hoffentlich ist Monsieur Fellrich nichts passiert.«
»Warum?«
fragte Hirschner.
»Haben Sie nicht die Nachrichten gehört?«
Obwohl er es tadellos aussprechen konnte, sparte Gerard das Haar aus. Er senkte seine Stimme zu einem Flüstern. »Fellrich wird seit gestern Abend vermisst. Die Polizei sucht nach ihm.« Hirschner war an dem besagten Abend, als Räumer verschwand, ebenfalls im Muselfesch in Zurlauben gewesen. Vorher hatten sie hier im Le Coq Rouge gespeist. Ihm fiel wieder der Schatten ein, den er am Samstagabend in seinem Garten gesehen hatte. Er hatte vor einer halben Stunde die Gelegenheit nicht genutzt, den Polizeipräsidenten persönlich nach dem aktuellen Stand im Fall Räumer zu fragen. Gegen Mitternacht saß Walde mit Stiermann, Staatsanwalt Roth und dem Rest der Ermittlungsgruppe im Präsidium um den großen Tisch, als wären sie zu einer nächtlichen Seance verabredet.
»Meine Damen und Herren«,
Stiermann war am Kopfende des Konferenztisches sitzen geblieben,
»wir treffen uns zu keiner üblichen Sitzung. Es ist eine Krisensitzung, zu der wir uns zu nachtschlafender Zeit hier eingefunden haben. Nicht eine Krise der Polizei, sondern eine Krise, in der sich die ganze Stadt befindet.«
»Das muss man dem Präsidenten lassen«, flüsterte Gabi in die ausufernde Einleitung hinein. »Er hat eine Menge Rotwein-Intus, bewahrt aber immer noch die Kontenance.« Die letzte Silbe dehnte sie unbeabsichtigt lange aus. »Gabi, kannst du mir einen Gefallen tun?« fragte Walde.
»Ja?«
»Versprich mir so lange, den Mund zu halten, bis du wieder halbwegs nüchtern bist. Und halte dich bitte besonders mit französischen Wörtern zurück.« Gabi winkte ab und schaute demonstrativ in die andere Richtung, wo Stiermann nun Meyer vom neuen Mordfall Fellrich berichten ließ. Im Anschluss fasste Walde den aktuellen Stand im Fall Räumer zusammen. Es trat eine kurze Pause ein. Nur Gabi, die weder Stift noch Papier vor sich liegen hatte, und Stiermann schauten in die Runde. Die anderen schienen in ihre Notizen vertieft zu sein. Walde hätte mit jedem 5 Euro darauf gewettet, dass Stiermann das Thema ansprechen würde. Es verging auch keine Minute, bis Stiermann in das Schweigen hinein fragte,
»Ist unsere Belegschaft, ich meine das jetzt nicht qualitativ, sondern rein quantitativ, groß genug, um einen Fall, der diese Dimension angenommen hat, zu bewältigen?«
»Herr Präsident, darf ich Sie daran erinnern, was beim letzten Mal herausgekommen ist, als wir das LKA um Hilfe gebeten haben?« Staatsanwalt Roth klang wie der Personalvertreter des Präsidiums. »Ich denke, in dem vorliegenden Fall, ja, ich rede von dem Fall, weil zwischen den beiden Morden ein offensichtlicher Zusammenhang besteht, ist eine profunde Kenntnis der hiesigen Verhältnisse erforderlich.«
»Um in der Sprache von Herrn Roth zu bleiben, wünsche ich mir schon eine Verstärkung auf der einen oder anderen Position. Zum Beispiel könnten wir die Hilfe eines Psychologen, besser noch eines Profilers, gut gebrauchen.«
Walde hob eine Kopie des Bekennerschreibens hoch.
»Weiterhin sind mehr Leute erforderlich.«
»Eine Sonderkommission«, brummte Stiermann. »Ich will gar nicht daran denken, was morgen in den Zeitungen steht«, sagte Roth.
»Und ich will nicht daran denken, wer das nächste Opfer ist«, entgegnete Meyer. »Genau da sollten wir ansetzen. Was haben die beiden Opfer gemeinsam, was sie in den Augen des Täters den Tod verdienen lässt?
Daraus sollten wir schließen, wer das nächste Opfer sein könnte.
Leichter gesagt als getan. Gehen wir einmal davon aus, dass es uns gelingt, herauszufinden, wer ein mögliches weiteres Opfer sein könnte.
Meyer drehte eine imaginäre Zigarette in der linken Hand.
Das könnten 12 Leute sein, vielleicht auch noch mehr. Aber belassen wir es mal bei 12 und dann
überwachen wir sie, sagte Roth.
12 Observierungen bedeutet jeweils pro Zielobjekt 2 Mann in 3 Schichten rund um die Uhr, macht pro Zielperson 6 Mann. Das Ganze mal 12 macht 72 Beamte, rechnete Meyer vor. Das wäre dann aber immer noch keine Garantie dafür, dass nicht jemand ganz anderer umgebracht wird.
Wir brauchen ein Täterprofil. Vielleicht kann uns dieses anonyme Schreiben Aufschluss geben, sagte Roth.
Wenn es wirklich vom Täter stammt, warf Meyer ein.
Dazu wollte ich noch etwas sagen, meldete sich Grabbe zu Wort. Er trug einen schlabberigen grauen Trainingsanzug. Ich hab da sowas läuten hören, dass die Briefe nicht nur an Mitglieder des Aktivkreises geschickt wurden, sondern auch an die Stadtverwaltung.
An den Oberbürgermeister? Fragte Stiermann, der den Eindruck machte, als würde er jeden Moment am Tisch einschlafen.
An wen denn sonst? Gabi fiel offensichtlich mitten im Satz Waldes Ratschlag ein.
Ja, so wird gemunkelt.
Grabbe fummelte in den Papieren und hielt sich mehrere Blätter nacheinander dicht vor die Augen.
Woher weißt du das? Fragte Walde, dem jetzt auffiel, dass Grabbes Brille fehlte.
Er wusste, dass sein Kollege eine Brille trug, ohne die er weder ein Auto steuern noch eine Zeile lesen konnte. Die Brille war ihm wohl beim Öffnen der Jeeptür abhanden gekommen.
Walde bekam ein schlechtes Gewissen. Statt seinem Kollegen zu helfen, hatte er dagestanden und ihn mit den anderen zusammen ausgelacht.
Das hat mir... Grabbe blinzelte in Waldes Richtung, gab dann aber den Versuch auf, eine Reaktion im Gesicht seines Chefs zu erkennen.
Jemand, also der Uli vom Käsblatt, erzählt. Übrigens soll morgen früh die nächste Sonderausgabe erscheinen.
Ist ja toll. Dann machen wir weiter, wenn wir das Käsblatt auf dem Tisch liegen haben, nörgelte Roth.